Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und ich bin verabredet mit Peter Treut und Holger Lüders vom Verein Iserlohn Denkmal e.V. und bin gespannt auf das Gespräch im Iserlohner Bürgerhaus Baudenkmal Südengraben 28. Herzlich willkommen. Nach dem Öffnen einer Bodenklappe sind Peter Treut und Holger Lüders und ich in den Keller ins Untergeschoss des Iserlohner Baudenkmals Südengraben 28 geklettert. Und da fängt die Geschichte an. Peter Treut, was für eine?
Ja, Untergeschoss, da stellt sich natürlich jeder einen üblichen Keller vor. Aber wir stehen hier nicht im Keller, sondern vermutlich, da gibt es im Augenblick noch widerstreitende Meinung in den Resten des ehemaligen Wehrturmstumpfes. Das ist noch nicht ganz sicher, aber vermutlich stammt dieser Stumpf also aus dem frühen 13. Jahrhundert. Und das Häuschen, was oberhalb also sichtbar ist, ist nur auf diesen Stumpf aufgesetzt. Das heißt, hat also Reste des alten Wehrturmes schlicht und ergreifend weiterverarbeitet. Das heißt also, das Haus wäre nicht wie in der Denkmalliste angegeben 1770, 1780 errichtet, sondern tatsächlich auf einem Stumpf, der aus der sogenannten Stauferzeit stammt.
Und woher kommt die Annahme, dass das schon aus dieser Zeit sein könnte?
Diese Annahme legt uns die Vermutung von Herrn Dr. Barth, der ist gebürtiger Iserlohner und vielleicht auch einigen Iserlohnern auch noch bekannt, ehemals Oberkonservator am Landesamt für Denkmalpflege, heute LWL in Münze, der sich im Februar das Haus hier angeguckt hat und spontan meinte, das ist was anderes.
LWL ist Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
So ist es.
Herr Lüders, Sie sind Restaurator. Was empfinden Sie, wenn Sie jetzt hier unten im Untergeschoss sind und dieses Mauerwerk betrachten?
Ja, das ist enorm in den Abmessungen. Es ist also im Grunde für ein Haus völlig überproportioniert und hat natürlich einen äußerst urigen Charakter, weil man hier die Fugen zum Teil freiliegen hat. Hier sind Natursteine verbaut und das Ganze für einen kleinen Kellerraum, der vielleicht gerade mal 3x3 Meter misst. Er unterkellert auch nur einen Teil des Gebäudes, also es ist im Grunde nur ein wirklich kleiner Nutzraum, aber mit einer so großen und interessanten Geschichte.
Und die Geschichte heißt, dass es ein Wehrturm gewesen sein könnte.
Diese Vermutung gibt es, das gilt es natürlich nochmal zu erhärten. Da gibt es auch eine Bauforschung, die aktuell hier läuft, von einem Mitarbeiter des LWL wird hier die Untersuchung gerade geleistet. Der ist vor wenigen Tagen hier gewesen. Und wir sind natürlich ganz gespannt auf die Ergebnisse, die er in seinem Bericht uns mitteilen wird. Das könnte die Vermutung nahelegen, dass es sich tatsächlich um etwas Turmartiges handelt. Dieses Rundartige setzt sich oben auch noch weiter fort. Und da gibt es dann noch weitere Fragen, die auch aus der Form und dem Grundriss des Gebäudes entstehen.
Interessant ist, dass man hier den Kalkstein sehen kann. Das ist dieser Kalksteinrücken, der beginnt im Prinzip an der obersten Stadtkirche, setzt sich fort am Bildstein, am Archiv der Kirchengemeinde und bildet im Prinzip den Rücken entlang des Südengrams. Und auf diesem Rücken sitzt das Gebäude. Und wir werden gleich, wenn wir hochgehen, sehen, dass es einen ganz merkwürdigen Versprung hat. Es hat nämlich ein Fünfeck als Grundriss und dieses Fünfeck erklärt sich aus dem Verlauf der alten Stadtmauer. Das ist ein ausgesprochen spannendes Detail.
Und jetzt gehen wir nach oben. Ja, so schließt man einen Kellerraum ab. Ein Denkmal, lateinisch monere, Erinnerung, ermahnen, warnen, avisieren, erinnert an eine Sache oder, wie hier, an ein historisches Ereignis. An was erinnert, ermahnt uns das Haus Süden, Graben 28 in Iserlohn, Herr Treut?
Es ermahnt eigentlich gar nicht so sehr, aber es erzählt ganz viel aus dem Leben der sogenannten kleinen Leute. Dieses Haus hat sage und schreibe 36 Quadratmeter und wurde bis 1932 bewohnt von einer Familie, einem Bäckermeister Gottfried Sturm, seiner Ehefrau und 7 Kindern plus einem Schwein im Keller, das offensichtlich von den Speiseresten der Familie, also die hier vom Tisch abfiel.
Was man sich bei der Größe jetzt im Moment gar nicht vorstellen kann.
Plus einem recht großen Akkordeon. Dieser Gottfried Sturm hat nach seinem Tod das Haus an seine Kinder vererbt. Und die haben tatsächlich die letzte überlebende Tochter bis 1987 hier im Haus gewohnt. Interessant ist, dass dieser Gottfried Sturm die Geschichte des Hauses eigentlich fortgesetzt hat.
Das war der Besitzer.
Aber es war eben nur ein Besitzer in einer langen Reihe von Vorbesitzer. Wir wissen, dass der Besitzer zwar nicht der erste Besitzer dieses Hauses, soweit sind wir in der Recherche noch nicht, aber einer der Besitzer um 1809 war ein Nadelstampfer. Zu der Zeit wurden Nadeln überwiegend in Heimproduktionen hergestellt. Und man kann annehmen, dass der hier auch seine Werkstatt gehabt hat.
In Heimarbeit oder Herstellung?
In der Herstellung. Also unter mir kann man so eine Art Nische sehen. Vermutlich wird das die Werkstatt gewesen sein. Hier direkt neben uns gibt es die alte Feuerstellung. Und der Job eines Nadelstampfers war der, die Drahtstifte zu glühen und entsprechend zu stampfen, das heißt also die Öhren einzuschlagen oder die Drahtstücke genau mittig mit einer sogenannten Bruchstelle dann zu versehen.
Also die Familie war auch besonderen Gerüchen ausgesetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Holger Lüders, Restaurator dieses Häuschens, dieses Baudenkmals.
Bin von Berufswegen Restaurator für Möbelholzobjekte und wirke hier restauratorisch mit.
Renovierung eines Denkmals, eines Baudenkmals. Was ist zu tun? Was ist jetzt hier im Besonderen geplant?
Ja, man geht natürlich etwas anders vor, als wenn ich jetzt einfach ein altes Gebäude saniere und nach meinem derzeitigen Geschmack herrichte. Hier wird es darauf ankommen, die Spuren der Zeit zu sichern, zu erkennen und dann entsprechend zurückhaltend zu arbeiten. Aber dennoch soll das natürlich eine angenehm bewohnbare Lebensstätte hier werden.
Wie reizvoll ist so eine Aufgabe?
Die ist außerordentlich reizvoll. Und wenn man hier mal an eine Wand schaut, dann sehen Sie schon selbst verschiedenste Tapetenschichten aus verschiedensten Zeiten. Ja. Kleine Farbstriche, die recht einfach, aber doch auch ganz dekorativ Wände gestaltet haben. Alles solche Details, die heute vielfach verloren gegangen sind oder auch die Techniken. Heute wird häufig vielfach nur noch auf Raufaser zurückgegriffen und eine Gestaltung mit Farbe und Begleitstrichen ist eigentlich heute ganz aus der Mode gekommen.
Nochmal zur Geschichte des Hauses. Wir stehen hier gerade vor einer schwer beschädigten Wand, die infolge eines defekten Fallrohres gelitten hat. Was man aber sehen kann, ist, dass eigentlich alle Bewohnergenerationen mit diesem Haus umgegangen sind. Man kann hier sehen, dass hier mindestens vier verschiedene Sorten Steine zum Beispiel verwendet worden sind. Vielleicht gab es hier mal eine Fensteröffnung, dann ist die später wieder zugemauert worden. Man kann also sehr schön die Veränderung des Hauses und damit auch die Anpassung des Hauses an die Bedürfnisse der Menschen nachvollziehen. Was heute bei einem regulären Einfamilienhaus erstens gar nicht mehr möglich ist und zum Zweiten kaum ein Haus heute 300 Jahre alt wird, sondern die Lebensdauer des Hauses ist heute auf 80 Jahre maximal konzipiert und danach werden unsere Häuser niedergelegt. Und hier kann man sehr schön sehen, wie jede Bewohnergeneration mit diesem Haus tatsächlich gelebt hat. Das ist eigentlich das Besondere, was wir auch gerne sichtbar lassen möchten.
Von Fels über Lehm, über Holz, über Ziegelbrand.
Ja. Föhlock, von Bürgern für Bürger.
Peter Treuth, ist Denkmal der Erhaltung eine Fürsorgepflicht?
Ich glaube, das trifft in Iserlohn in besonderem Maße zu, weil der Erwerb dieses Hauses hat auch zugegebenermaßen mit bitteren Erfahrungen in Sachen Denkmalpflege in Iserlohn zu tun. Denn für uns ist das ja nicht das erste Haus, um das wir uns kümmern. Und wir haben so insgesamt den Eindruck gewonnen, wie wenn Iserlohn ein doch gebrochenes Verhältnis zu seiner Denkmalsubstanz hat. Und so war die Überlegung, dann kaufen wir halt eben selbst ein Denkmal und zeigen mal, was man mit solchen Denkmälern, mit solcher alten Substanz, die, wenn man zum Beispiel sich an die Stahlschmiede so einen Augenblick erinnert, die demnächst auch abgebrochen werden soll, was man mit solchen Häusern letztendlich machen kann. Und das geht ja nicht so sehr um die Nostalgie, ach, wie schön ein Fachwerkhaus zu erhalten, sondern es geht darum, die Identität der Stadt auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Das ist unser Motiv.
Holger Lüders, was bedeutet ein Baudenkmal für eine Stadt?
Ja, ein Baudenkmal steht auch für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Zeitepoche, für einen Stil. Sie zeigt auch, welche Bevölkerungsschicht wie gelebt hat. Und wir sind ja heute hier in dem Haus der kleinen Leute. Und das sind eigentlich die unscheinbaren Denkmäler, die unscheinbaren Gebäude, die immer schnell verloren gehen. Und hier kann man eben zeigen, wie Menschen früher auf kleinstem Raum friedlich zusammengelebt haben, waren noch nicht mal unbedingt immer Familien, sondern hier haben zeitweilig über 20 Personen drin gewohnt und sind miteinander klargekommen. Und das ist auch vielleicht ein bisschen ein Zeichen, wie man miteinander umgehen kann.
238 Baudenkmäler in Iserlohn. Wenn ich jetzt hier ein paar nenne, dann wird uns das ganz deutlich, das alte Stadtbad am Pod, das von Scheiblerhaus am Theodor-Heuss-Ring, die Schmiedekotten in der Beilstraße und Rotenhausstraße, das alte Rathaus in Iserlohn, die Bauern- und oberste Stadtkirche, der ehemalige Burgmannshof, heute die Farnhagensche Bibliothek am Bielstein, Haus der Heimat in Letmathe und die dortige Lennebrücke an der Bahnhofstraße. Das sind nur einige heute in Iserlohn, Südengraben 28. Überall haben Menschen gelebt in einer völlig anderen Zeit. Peter Treut.
Ja, ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal auf den Begriff der kleinen Leute zurückkommen. Diese kleinen Leute haben in der Regel ja eigentlich keinen Anwalt. Und infolgedessen kann man, und das konnte man gerade an der Aufzählung der Denkmäler nochmal nachvollziehen, sind in der Regel verschwunden. Und die Denkmäler, die wir heute in Iserlohn vorfinden, das sind in der Regel großbürgerliche Bauten, das sind kirchliche Bauten, das sind zum Teil offiziöse Bauten. Aber gerade die Menschen, die den Wohlstand dieser Stadt eigentlich geschaffen haben, man muss einfach wissen, Iserlohn hat eine Industrialisierung erlebt zu einer Zeit, als das Ruhrgebiet noch ein Bauerndorf war. Zu dieser Zeit haben hier bereits also Menschen unter Bedingungen der quasi Industrialisierung gelebt, die heute aber aus dem Gedächtnis der Stadt weiter verschwunden sind. Und das macht es eigentlich so interessant, wie wichtig gerade solche Häuser, so unscheinbar wie sie sein mögen, eben nicht zu verachten. Das ist im Übrigen auch das Motto unseres Vereines: Verachtet mir die Unscheinbaren nicht. Wir sind ein bisschen stolz auf das Motto.
Und das ist der Verein Iserlohn Denkmal e.V. Willkommen beim Rundgang im Kleine-Leute-Haus im Iserlohner Baudenkmal Südengraben 28, den ich mit Peter Treut und Holger Lüders heute machen darf. Herr Lüders, der Verein Iserlohn Denkmal e.V. ist...
Wir sind eine kleine, schlagkräftige Truppe von...
Eine Initiativgemeinschaft.
Aus dem ist das im Grunde entwachsen und aufgrund des Hauserwerbs war es einfach organisatorisch nötig, einen Verein zu gründen. Und daraufhin haben wir dann auch diesen Weg gewählt. Wir sind natürlich immer froh, wenn noch weitere Leute zu uns stoßen. Und ansonsten sind wir eine bunte Mischung von einfach interessierten Leuten an der Geschichte der Stadt, der Vergangenheit wie auch an der Zukunft. Und wir haben viele Berufe in unseren Reihen, von Lehrern über Architekten, über Restauratoren, so dass also da wirklich auch das breite Spektrum der Iserlohner Bevölkerung durchaus vertreten ist.
Und so wie ich sehe, ist ja auch schon kräftig angepackt worden. Was steht noch aus? Was muss noch passieren?
Ja, wir haben nur erstmal den ersten Schritt vollzogen. Der erste Schritt war einfach, das Haus von dem zu befreien, was hier nicht hineingehört. Und das haben wir
sozusagen das Gerümpel.
Wobei wir natürlich da jetzt nicht einfach mal frei nach Schnauze hier vorgegangen sind, sondern haben auch das vorher mit der oberen und unteren Baudenkmalbehörde abgestimmt. Deshalb sehen Sie auch noch hier Tapeten zum Teil in Fetzen an den Decken und Wänden hängen. Das sind also noch Dinge, die noch untersucht werden sollen, denn da können sich auch noch interessante Befunde drunter befinden. Aber das, was hier eben nicht reingehört, ist raus, sodass das Haus auch quasi erstmal wieder durchatmen kann. Das betrifft auch zum Beispiel den stark zugesetzten Kamin, der nun wieder frei ist.
Dessen Gerüche man ganz deutlich wahrnimmt?
Ja, durchaus. Es riecht hier schon noch nach kaltem Rauch. Und es ist aber auch etwas Neues ans Haus gekommen. Das betrifft die Dachentwässerung, die im Moment noch sehr hell und leuchtend blinkt. Aber Kupfer kriegt ja eine schöne Patina. Und von daher gehen wir davon aus, dass das in Kürze auch sich dann etwas angleichen wird.
Wir waren ja gerade im Untergeschoss, im geheimnisvollen Kellerbereich. Wir sind jetzt hier im Erdgeschoss in einem kleinen Raum. Und ich sehe von Weitem Fliesen an der Wand. Was war das?
Ja, also zuletzt war das noch ein improvisiertes Badezimmer. Also es gab dort tatsächlich eine Dusche, ein Waschbecken und es gab sogar oben nochmal eine separate Toilette, die wir auch noch sehen werden.
Für die Menschen oder für die Dame, die hier zuletzt gewohnt hat, dürfte das ein unschätzbarer Luxus gewesen sein, in diesem kleinen Häuschen mit 32 Quadratmetern ein eigenes Badezimmer zu haben. Und das zu einer Zeit. Dieser Südengraben ist bis 1960 überhaupt an die Kanalisation angeschlossen worden. Das muss man einfach so im Hinterkopf haben, wenn wir heute von unseren Standards, die selbstverständlich sind, Dinge sehen, die 50, 60 Jahre zuvor entstanden sind oder aber wie in diesem Haus gute 250 Jahre. Wir werden auf ganz viele Dinge stoßen, wo man deutlich sehen kann, wie Menschen unter ihren Voraussetzungen, unter den Bedingungen, die das Haus bietet, sich einen Lebensraum geschaffen haben, der, ich denke, trotz der Kleinheit des Hauses ein höchst zufriedenstellender war.
Dieses Häuschen besteht aus Dachkammer, Untergeschoss, Erdgeschoss, erstes OG. Und da gehen wir jetzt hin. Jetzt sind wir im Obergeschoss des kleinen Bürgerhauses Iserlohn Südengraben 28. Das Fenster zum Garten ist offen, die Vögel zwitschern. Eine Hummel tummelt sich. Und Holger Lüders und Peter Treut erzählen mir spannende Geschichten vom Haus, übers Haus und deren Bewohner. Herr Lüders, ich sehe hier einen, ich vermute mal, Kamin.
Ja, das war natürlich lange Zeit ein ganz zentraler, wichtiger Ort im Haus und wird sicherlich auch nur die einzige Möglichkeit über Jahrzehnte gewesen sein, dieses Haus überhaupt bewohnbar und heizbar zu machen.
Peter Treut, eine Klappe im Boden, was ist das?
Am Kamin. Auch das ist eigentlich ein Hinweis darauf, wie Menschen halt also mit der Substanz, mit dem Haus, hier mit dem, in diesem Fall mit dem Fußboden und der Notwendigkeit, Wärme auch nach oben leiten zu können, umgegangen sind. Witzigerweise ein Kläppchen hier in den Bodendielen mit Lederrieben, die mittlerweile allerdings verrottet sind. Aber über diese Kläppchen im Boden konnte man also die warme Luft nicht nur in das Obergeschoss leiten, sondern eine kleine Klappe derselben Art gibt es also oben nochmal, um auch das Dachgeschoss, was wir gleich noch sehen werden, ebenfalls in Anführungszeichen zu beheizen.
Holger Lüders, mit was wurde denn geheizt?
Ja, sicherlich in erster Linie mit Holz und letztendlich dann auch dem, was man zur Verfügung haben konnte. Aber viele Vorräte konnte man ja hier nicht lagern. Es gab ja den besagten kleinen Keller, in dem wir waren. Und dort war ja eigentlich auch zeitweilig noch das Schwein. Und dadurch gab es wirklich nur eine kleine Nische, durch die eben Brennmaterial über eine Fensterluke von der Straße her in das Haus geschafft werden konnte. Man musste auch improvisieren. Man hat auch eben natürlich auch relativ kleine Räume, denn das kommt dem wieder zugute, dass man nun nicht hier in einem großbürgerlichen Haus ist, sondern man hat kleine Räume, die man warm bringen muss. Und das war sicherlich auch damals nicht der Anspruch, in allen Räumen des Hauses gute 20 Grad jederzeit zu haben, sondern man versammelte sich dann eben am Feuer oder am Ofen, wenn einem danach war.
Peter Treut, aus der Decke kommt das Stroh. Und ich vermute mal, dahinter bergen sich Holzbalken und auch Lehm?
Das, was Sie hier sehen, ist einerseits natürlich Resultat mangelnder Bauunterhaltung. Insofern, dass über Jahrzehnte hier Dachwasser am Kamin ins Gebäudeinnere eingedrungen ist. Aber was Sie hier sehen, ist der ganz klassische Aufbau einer Decke, nämlich Stroh, das mit Weidenruten befestigt worden ist, darüber dann einen Lehmaufbau und zum Schluss also ein Kalkputz, der über den getrockneten Lehm aufgezogen wurde.
Ja, man muss ja auch erwähnen, dass das Haus 30 Jahre leer stand und das sicherlich für die Bausubstanz ausgesprochen schädlich war.
Das ist der eigentliche Jammer, denn der Grund, warum das Haus in diesem Zustand sich befindet, wie wir ihn heute sehen, ist eigentlich ein läppischer. Insofern, dass der Vorbesitzer schlicht und ergreifend sich nicht darum gekümmert hat, die Entwässerung, die Dachentwässerung in Schuss zu halten, sprich die Dachrinnen und vor allen Dingen Fallrohre, sodass also das Wasser in den Lehm, beziehungsweise die Lehmwände des Fachwerkes eindringen konnte und das ist der Tod jedes Fachwerkhauses, wie jedes anderen Hauses allerdings auch. Allerdings ist das, wenn Sie mit offenen Augen durch die Stadt gehen, kein Einzelfall. Es gibt zahllose Beispiele, wo mit minimalem Aufwand erhebliche Schäden eigentlich vermieden werden könnten.
Warum engagiert sich Peter Treut fürs Denkmal?
Warum engagiere ich mich? Weil die Stadt ist letztendlich unser Leben, die Stadt ist unsere Geschichte und ein Stück weit ist sie auch unsere Zukunft. Nur wenn ich weiß, wie Menschen vor meiner Zeit gelebt haben, mit welchen Situationen sie konfrontiert waren und welche Lösungen sie gefunden haben, bin ich der Meinung, kann man daraus vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis ableiten, wie möglicherweise in der Zukunft zu reagieren wäre. Und auf der anderen Seite ist so ein Denkmal, denke ich mal, auch ein Hinweis darauf, wie selbstverständlich wir heute von Ansprüchen ausgehen. Heute ist der durchschnittliche Quadratmeterbedarf in der Bundesrepublik bei 47 Quadratmeter pro Person. Wenn man sich vorstellt, dass hier auf 32 Quadratmeter 9 erwachsene Menschen gelebt haben. Und es ist für uns heute selbstverständlich einerseits, wie unvorstellbar auf der anderen Seite ist. Dann sind wir ja schon auch dabei, was wir mit der späteren Nutzung des Hauses bezwecken, nämlich dass also hier junge Menschen wohnen, die ihr freiwilliges Jahr im Denkmalschutz, Ökologie oder im Umweltschutz ableisten und sich mit der Geschichte des Hauses, der Straße und ähnlichem, aber auch mit den eigenen Bedürfnissen. Denn unsere Erde ist nun mal endlich und die Ressourcen ganz genauso. Und das ist eigentlich unsere Idee, die dahinter steckt.
Ja, eine Zukunft ohne Vergangenheit gibt es einfach nicht. Holger Lüders, auf dem Dachboden. Was muss denn hier passieren?
Ja gut, die Statik muss natürlich stimmen. Da kann ein Denkmal sein, wie es will. Wenn wir es nutzen wollen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Balken die Dinge tragen, die darauf liegen. Und die Dinge, die darauf liegen, sind zwar einerseits, wie Sie richtig sagen, auch hier die Dielen zum Teil mit Löchern versehen. Aber gerade dort, wo die Löcher sind, haben wir die breitesten Dielen mit dem ganzen Haus. Das heißt, wir haben hier noch einen Bestand, der vielleicht gut 200 Jahre alt ist. Und dahinter verbirgt sich ja diese Wohnkammer. Und das ist ein äußerst seltenes Stück, was wir da noch haben, in dem auch nachweislich noch in den letzten Jahrzehnten mehrere Kinder aufgezogen wurden und gelebt haben. Und das ist einfach ein ganz besonderer Ort in diesem Haus und den gilt es unbedingt zu bewahren.
Und um das vielleicht mal etwas anschaulicher zu machen, diese Dachkammer hat vielleicht eine Tiefe von 2,50 Meter und eine Breite von 2,70 Meter, 2,80 Meter annähernd quadratisch. Und nach unseren Unterlagen war tatsächlich bis 1962 diese Kammer, die nicht mal beheizt ist, sondern nur mit rohen Brettern gegen den Dachstuhl abgetrennt ist, an einen Kostgänger vermietet, bis zu dessen Verheiratung 1962, wie gesagt. Und auch das ist natürlich ein Zeugnis, wie unverhältnismäßig selbstverständlich wir mit Ansprüchen heute umgehen, die, so lange ist das noch gar nicht her, 1962, damals noch gar nicht vorstellbar waren.
Und auch sicher die Menschen damals dankbar waren, dass sie einen Raum hatten, wo sie
und für sich waren, privat waren, auch wenn diese Art von Privatheit sicherlich nur in einem Maße stattfand, wie die sehr, sehr begrenzt mit der unsrigen zu vergleichen ist oder wäre.
Herr Lüders, wie sieht die Zukunft aus? Baufachlich?
Ja, baufachlich gesehen haben wir jetzt einige Schritte eingeleitet, um die Substanz des Gebäudes erstmal zu sichern. Das betrifft die Dachentwässerung, die jetzt nahezu vollständig fertig ist. Und als nächstes erhoffen wir uns, dass wir in diesem Jahr noch die Fachwerkkonstruktion stabilisieren können, das heißt Schwellbalken und Stiele erneuern oder ergänzen. Und danach beginnen eigentlich die etwas feineren Arbeiten. Gut, wir haben in unseren Reihen zumindest einen Architekten, der in der Planung aktiv werden kann und muss. Das ist der Herr Leo Schwering, der hier auch ein eigenes Büro hat. Und der wird ein Konzept mit uns zusammen entwickeln. Und mit diesem feineren Konzept und mit den Vorschlägen werden wir uns mit der Denkmalbehörde abstimmen und anschließend entsprechende Förderanträge stellen. Die können gestellt werden, unter anderem bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Aber es gibt noch weit mehr Möglichkeiten. Aber es geht immer in der Regel um sehr kleine Summen. Das heißt, wir müssen uns von einem Förderantrag zum nächsten hangeln. Und daher brauchen wir auch einen etwas längeren Atem, um selbst ein so kleines, relativ kleines Objekt, ein Projekt durchzuziehen.
Und da geht es sicher um Gelder, um Fördergelder, denn das kann man ja als Verein nicht stemmen.
Nein, als Verein, und wir sind ein sehr kleiner Verein, können wir im Grunde die Impulsgeber sein. Wir können Initiative ergreifen, wir können andere Fördertöpfe versuchen anzuzapfen, wir können Vereine ansprechen und für unsere Sache gewinnen. Und natürlich wollen wir auch junge Leute für die Sache gewinnen. Es hilft ja nichts, wenn wir hier das dann schön instand setzen. Und dann steht das eventuell leer und wird im Zuge einer Stadtführung zweimal im Jahr begangen. Davon kann man kein Haus unterhalten.
Peter Treut, die Zukunft?
Die Zukunft stellen wir uns so vor, dass dieses Haus wieder anfängt zu leben. Und zwar zu leben im wahrsten Sinne des Wortes, insofern, dass jeweils eine Person, ein junger Mensch, über ein Jahr lang hier die Möglichkeit erhalten soll, zu wohnen, zu leben im Rahmen seines freiwilligen Jahres im Bereich Denkmalschutz, Umweltschutz, Ökologie. Und dann aber nicht hier einfach nur wohnt, sondern die Verpflichtungen eingeht, aus der Perspektive seines Tätigkeitsbereiches, sich mit der Geschichte des Hauses, der Straße und auch des Quartiers, das war alles sehr ähnlich, sich zu beschäftigen und dazu eine kleine schriftliche Ausarbeitung zu machen. Um noch ein Beispiel zu nennen, also wir wissen, dass bis in die 60er Jahre hier unterhalb noch Nutzgärten lagen. Jemand, der aus dem Bereich Umweltschutz zum Beispiel kommt, könnte zum Beispiel das Thema Nebenerwerbswirtschaft bzw. Subsistenzwirtschaft, das heißt das Heranziehen von Lebensmitteln im eigenen Garten, nicht als Hobby, sondern tatsächlich als Lebensnotwendigkeit historisch zu bearbeiten. Und so könnte denn ein wachsendes Archiv und das ganz unterschiedliche Aspekte des Hauses wie auch der Straße bearbeitet über die Jahre hinweg also entstehen. Und damit einerseits das Leben dieses Hauses auch lebendig werden lassen und auf der anderen Seite selbst auch wieder zu dieser Geschichte ein kleines Stück beizutragen.
Also ein sehr nachhaltiges Projekt.
Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung und ich denke, das ist auch das Selbstverständnis, unter dem wir angetreten sind. Sie fragten vorhin, mit welcher zeitlichen Perspektive wir rechnen. Ich denke, wenn man einfach im Hinterkopf hat, dass das Haus jetzt schon 280 Jahre alt ist, dann spielen 2 Jahre, die wir brauchen, um das Haus zu sanieren, wahrscheinlich auch keine Rolle mehr. Das Haus wird es auf jeden Fall erleben.
Dazu wünsche ich Ihnen alles, alles gut. Holger Lüders, der Verein Iserlohn Denkmal e.V. wird das kleine Bürgerhaus der Öffentlichkeit präsentieren.
Ja, wir möchten gern das Projekt einmal vorstellen, soweit wir jetzt sind, was wir vorhaben, wer wir sind. Und dafür laden wir alle Interessierten herzlich ein, am 21.05. zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr am Haus einzufinden. Hier wird es ein paar Führungen geben. Einige interessante Initiativen werden sich hier auch präsentieren. Und wir sind gespannt über den Dialog mit den Bürgern, den wir natürlich auch hier im engsten Umfeld der Straße in Kürze suchen werden.
Viel Erfolg Ihnen, Peter Treut, Ihnen, Holger Lüders und dem Verein Iserlohn Denkmal e.V. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und grüße herzlich, diesmal nicht aus dem Studio des Fördervereins Lokalfunk, sondern vom Südengraben 28 hier in Iserlohn. Ihre Charlotte Kroll.
Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis.